Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hornbach und natürlich der hochgeschätzte, verehrte, wunderschöne...
Hau ja, Tag! Servus, Justin! Endlich mal wieder.
Ja, wieder zu zweit. Ja. War in letzter Zeit viel los, sodass wir ein bisschen Let's Talk Guitar zur Seite legen mussten. Aber was los war, da werden wir heute ein wenig drüber reden. Und warum das alles eventuell total unnütz war, werden wir auch ein wenig drüber reden.
Eine Vollkatastrophe, ne? Um mal ganz genau zu sein.
Ja.
Es braucht kein Mensch sowas.
So ein bisschen. Ja, um mal Klartext zu reden, worum geht's? Es geht um die Tour, die bei mir anstand mit Eternity's End, die aber 2 Wochen vor Tourbeginn abgesagt worden ist.
Das ist so
aus
schlimm.
Aus diversen nicht nachvollziehbaren Gründen. Man kann jetzt nicht sagen, pauschal sagen, Corona, so. Aber es ist schon, es ist als ein bisschen Musikbusiness, kann manchmal merkwürdig
hast
sein.
Du da Leute, nicht, hast du da nicht so Hassgefühle entwickelt bei dem Lesen der Mail?
Nee, tatsächlich war ich relativ ruhig. Und die anderen Jungs haben auch gemeint, boah, Justin, krass, wie ruhig du jetzt gerade bleibst. So, weil die anderen waren deutlich aufgeregter, sag ich mal. Und entzürnter, zu Recht auch. Aber ja, Leute, die da draußen zuhören, lasst mir euch sagen, das Musikbusiness kann manchmal echt merkwürdig sein. Und da werden Dinge gemacht, die in allen anderen Businessbereichen unvorstellbar werden. Ich meine, da werden Verträge unterschrieben und dann wird so hart auf Verträge geschissen. So gnadenlos. Und dann versucht man einen Rechtsstreit anzufangen, über interkontinental, also ja, über den Ozean hinweg. Ne, das
Katastrophe.
Hat ja keiner Bock drauf.
Keine Chance auch.
Ja, ja. Nee. Naja, es gibt vielleicht Alternativen und so. Da kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen. Aber wo viel ich heute drüber reden kann, ist, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Tour. Da habe ich nämlich sehr, sehr viel gelernt, auch nochmal bezüglich ja, wie bereitet man eigentlich so schwierige Musik live für vor? Wie übt man sowas eigentlich? Ich habe eine ganz interessante Überroutine aufgebaut, ein paar verrückte Experimente. Jeder, der hier zuhört, weiß, ich liebe es, ein bisschen zu experimentieren und manchmal auch ein bisschen over the top zu experimentieren. Da werde ich später ein paar Storys hier noch erzählen, wo Fabian wahrscheinlich auch erstmal komisch gucken wird.
Deswegen würde ich sehen, bin sehr gespannt.
Was, warum?
Und vor allem, du darfst ja auch nicht vergessen, die ganze organisatorische Vorbereitung, die man hat. Ich meine, ihr wolltet in Mexiko spielen. Ist ja nicht mal eben um die Ecke bei Hannes in der Kneipe oder so, sondern da muss man schon ein bisschen mehr Vorbereitung treffen, ne? Pässe, checken, impfen, was weiß ich noch, alles, was dazu kommt.
Ja. Ne? Ja, genau. Also, du musst halt. Oh, ich sollte auch mal aufhören, meinen Apfel hier zu essen beim Reden.
Gut, in half a day keeps the doctor away.
A sweep arpeggio a day ist es bei mir, keeps the doctor hopefully away. Ja. Und wenn ich mal krank bin, dann sage ich zum Doktor, aber ich habe doch jeden Tag gesweept. Warum bin ich denn krank? Ja, natürlich gab es da viel zu organisieren. Jetzt rat mal, wer das alles organisieren musste.
Katsching, katsching.
Ich natürlich. Naja, was heißt, das klang jetzt ein bisschen hämisch, aber das war, ist vollkommen verständlich, weil der Christian halt auf Amerika-Tour war, mit Obscura. Und dass halt sich fast alles überschnitten hatte und wir dann auch gesagt haben, okay, ich übernehme Teil, einen großen Teil der Organisation, weil währenddessen der Christian von Anfang Februar bis Ende März in Amerika ist, kann der halt schwierig sich um Dinge kümmern, weil du halt nicht immer Netz hast. Du hast auch nicht viel Zeit tatsächlich. Ich habe versucht, mit ihm so ein bisschen zu kommunizieren, hat auch gemeint, du stehst morgens auf und dann ist das nicht so, dass du irgendwie den ganzen Tag lang chillen kannst, sondern die haben ja keine riesige Crew mit dabei. Es waren zwar schon geile Shows und große Shows, die waren ja auch Headliner und auch gut besucht, aber die müssen dann noch aufbauen, Sound checken, essen und irgendwie aufwärmen und du bist halt auch ständig mit beschäftigt, Hotel rein, Hotel raus. Jeder, der mal so ein bisschen so unterwegs war, der weiß, wie stressig das ist, in sich dann mal hinzuhocken und E-Mails zu beantworten,
hast du keine Nerv,
oder Dinge
keine Nerv
zu organisieren, hast du keinen Nerv, noch keine Zeit für. Deswegen war das vollkommen verständlich, dass ich dann halt ein bisschen da das Zepter in die Hand genommen habe und versucht habe, Proben zu organisieren, weil das war schon so die erste Hürde. Wir sind ja eine Band, die nicht, sag ich mal, am selben Ort wohnen, die jeden Samstag proben können, sondern wir wohnen ja alle relativ weit verteilt. Am weitesten weg ja unser Sänger, der ja in Portugal wohnt. Das heißt, unser Plan für die Proben waren, dass wir halt das erste Aprilwochenende, jetzt das letzte, was war, dass wir das nutzen für instrumentale Proben und dann 3 Tage, bevor wir auf die Tour gehen, den Juri einfliegen, sodass der mit uns auch dann nach Mexiko fliegen kann und wir dann 3 Tage am Stück, sag ich mal, durchproben können. Absolut. Sodass halt auch viel Verantwortung auf einem selber liegt und es halt viel darauf ankam, dass man sich zu Hause so gut wie es geht vorbereitet.
Da fängt es ja zum Beispiel auch schon an, ich sag mal, du musst ja auch erstmal eine Location finden, wo du proben kannst.
Ne? Genau. Da fängt es dann zum Beispiel schon an. Ich dachte mir, es wird vielleicht einfach, weil der Hannes in der Kneipe, aber der Hannes ist unser Schlagzeuger, deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, als du Hannes in der Kneipe gesagt hast, weil unser Schlagzeuger heißt halt Hannes.
Ja, lustig.
Der hat ja auch ein Studio, die Mordor Sounds Studios, und dachte ich halt, okay, vielleicht macht es halt Sinn, einfach bei ihm zu proben. Aber erstes Problem war, er hätte ja gar nicht gespielt auf der Tour. Er war nämlich schon gebucht für eine andere Tour in dem Zeitraum mit Dark Fortress, der Band vom Victor, mit dem wir die Death-Metal-Folge gemacht haben. Und auch vom Florian.
Schon gut.
Victor haben wir die Black-Metal-Folge gemacht, aber Florian haben wir die Death-Metal, der ist auch in Dark Fortress. Jetzt spielen irgendwie zusammen. das heißt, wir hätten ihnen Ersatzschlagzeuge gehabt. Das war in dem Fall Alex Holzwart von Rhapsody. Was sehr geil war. Netter Typ, mega cooler, entspannter Typ. Aber der wohnt halt auch wieder woanders. Sodass das mit dem Studio alles nicht geklappt hat, weil der Hannes halt auch währenddessen im Aufnahmeprozess war. Und dann ist sein Schlagzeug schon komplett mikrofoniert. Und dann kannst du schwer hingehen und Teile austauschen für den Ersatzdrummer. Solche Dinge kamen auf einen zu. Das heißt, wir haben Proberäume gemietet und in Nürnberg gemietet, beziehungsweise wir haben da angefragt, Nürnberg, und auch da gibt es so Musikerwohnungen, wo der Juri dann hätte leben können auch, oder wir generell, die ein bisschen von weiter weg kommen. Also super entspannte Sache.
Jetzt meine Frage vorweg. Habt ihr das denn schon gebucht? Weil das ist ja dann richtig katastrophal, ne?
Du hast wir zum Glück nur reserviert, aber die Buchung hatte dann der Linus aufgehoben.
Okay.
So. Ja, weil da nämlich noch was anderes schon längst davor kam, wo man sich ein bisschen wie gesagt, da sind Dinge passiert, wo man keinen Menschen auch eine Schuld zu geben kann, um Gottes Willen, aber die waren für mich im ersten Moment erstmal stressig. Und zwar kam dann Information rein, dass der Christian seine Tour verlängern wird, weil die noch 4 Shows in Mexiko spielen. Okay. So, das heißt, das erste Instrumentalprobewochenende fiel dadurch allein schon weg. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, naja, es ist ja sinnlos für einen Christian, dass der aus Mexiko nach Deutschland fliegt, um dann wieder nach Mexiko zu fliegen. So, dass wir gesagt haben, wir proben jetzt in Mexiko. Und wir das dann halt versucht haben, so zu regeln, dass wir halt 3 Tage vorher schon mal nach Mexiko fliegen, um dann halt in Mexiko zu proben. Was auch ein paar Dinge tatsächlich vereinfacht hätten. Also so Sachen wie, dass der Ersatzschlagzeuger, der Alex zum Beispiel, sein Schlagzeug mitbringen müsste für die Probe und dann irgendwie wieder zurückbringen müsste, um dann wieder fliegen zu können. Also von der Logistik her wäre das tatsächlich der einfachere Weg gewesen. Aber kurz bevor es da halt richtig in die Organisation der Proben und dem Flug und so weiter kam, hieß es dann die Tour wird abgesagt, und dann war das auch schon Geschichte. So. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich schon 3 Monate lang auf diese Tour vorbereitet gehabt.
das ist das Ding. Ich meine, es schadet ja nicht. Ne?
Nee,
aber das Problem ist, wenn die Zukunftsgig halt sehr weit weg sind. Ja. Darüber können wir gleich nochmal sprechen, wann die dann tatsächlich stattfinden werden oder wann ihr eure ersten Gigs dann habt. Ist das natürlich auch schwierig, weil du bist dann erstmal demotiviert. Ne, und probst dann wahrscheinlich nicht jeden Tag weiter. Und das ist dann halt schwierig. Ne?
Ja. Also ich weiß jetzt für mich, dass die Stücke gehen. Das ist schon mal etwas, weil ich hatte ja schon sehr viel Respekt vor den Stücken, weil die sind halt einfach extremst schwer und brutal schwer. Und ich weiß, hey, ich kann sie jetzt live spielen. Aber es war irgendwo auch geil und eine geile Challenge, weil ich mir halt auch wirklich einen Plan gemacht habe, wie ich da am besten vorgehe und mir wirklich einen 3-Monats-Plan, sage ich mal, gemacht habe, um mich so gut wie es geht darauf vorzubereiten. Die anderen waren deutlich entspannter, weil, okay, natürlich klar, für Bass und Schlagzeug ist die Musik auch deutlich einfacher. Christian musste entspannter rangehen, weil Christian war inmitten in der Tour, er konnte da jetzt auch nicht so viel für Eternities und während der Tour üben. Sein Vorteil ist halt, er hat die Songs geschrieben. Und das, wenn du Songs geschrieben hast, ja, das macht eine Menge aus. Das waren, keiner von den Songs habe ich geschrieben, weil ich ja nur beim neuen Album die Soli beigetragen habe. Wir sind ja jetzt im Schreibungsprozess, wo ich ein bisschen mehr schreibe, aber nee, da habe ich ja nichts geschrieben. Das waren neue Riffs für mich. Das sind ganz neue Dinger. Das ist dann deutlich, deutlich mehr Zeitaufwand natürlich für mich gewesen. Aber war eine sehr coole Challenge. Und jeder weiß ja, ich liebe es, nach Plan zu arbeiten. Und ich habe mir richtig so einen Rocky Balboa-Plan gemacht. Ach, das war für mich das wirklich so. Das muss ich jetzt mal gleich erzählen. Okay, die Tour war für mich der Kampf gegen Ivan Drago in Rocky 4. Und ich bin wortwörtlich quasi mit der Gitarre durch den Schnee gestapft und habe Gitarre geübt im Schnee. Aber dazu kommen wir gleich noch. Sehr gut. Ja, wie sah der Plan im Groben aus? Der grobe Plan war folgendes. 3 Monate, das heißt, jetzt lass mich nichts falsch sagen, Januar, Februar, März, genau. Und der erste Monat war quasi dafür da, dass ich mir die Songs im Groben erstmal drauf schaffe, sodass man sagen kann, okay, nach diesem Monat bin ich in der Lage, die Songs irgendwie auf der Bühne zu spielen. Irgendwie, dass ich irgendwie durchkomme, dass die nicht perfekt sind, dass die nicht geil sind, vielleicht auch, dass die nicht gut sind, aber dass ich durchkomme. Genau. Sodass die
befriedigend sind. Du den Ablauf im Kopf hast, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Genau, dass ich den Ablauf im Kopf habe, dass ich weiß, wo welches Riff kommt, dass ich weiß, wo welche Akkordfolgen kommen, wo ein Solo ist, wie die Instrumentalparts gehen. Also da ging es wirklich erstmal nur ganz viel um den Lernprozess, das Lernen an sich, alle Instrumentalparts lernen, was eine Menge ist, die Soli lernen, die Improvisation für manche Soli lernen, weil Eternity's End hatte ja bis zum letzten Album noch einen Keyboarder. Was machen wir mit den Keyboard-Soli? Und da habe ich halt gesagt, okay, dann improvisiere ich da zum Beispiel Soli auch drüber. Da habe ich, weil da dann, Christian hat so ein bisschen gefragt, mal, ob ich nicht diese Keyboard-Soli so ein bisschen raushören kann und nachspielen kann. Was ich auch gerne machen würde, weil die sind geil. Aber da hat einfach die Zeit gefehlt und habe gesagt, nee, da muss ich einfach improvisieren und ein bisschen freier herausspielen, weil ich habe genug mit meinen Soli und genug mit den Instrumentalparts zu tun.
Klar.
So. Das heißt, die Songs im Ohr haben und die Abläufe kennen.
Hast du alles. Das würde wahrscheinlich die meisten interessieren, du bist ja sehr strukturiert immer. Hast du da zum Beispiel gesagt, okay, Montag oder Dienstag, von dann bis dann, hast du dir die Zeit genommen und tatsächlich wirklich so strukturiert gemacht?
Ja, genau. Ich habe mir jeden Morgen halt meine übliche Zeit genommen von ungefähr 4 bis 8 oder 3 bis 7, je nachdem, wann ich aufwache. Da habe ich ja immer meine Übungsphase so früh morgens.
So wie die anderen auch alle.
Genau, wie so jeder normale Mensch. Wir üben
das Schlafen.
einfach, weil dann habe ich das am Tag gemacht. Dann gibt es keinen Tag, wo ich das verpenne, irgendwie zu üben oder nicht mehr die Energie für habe oder so, weißt du? Dann bin ich morgens echt am freshsten und dann baller ich das morgens durch. Ja,
dann aber auch wirklich fokussiert nur Eternity.
Genau. Ja, gut. Genau. Ich habe noch ein bisschen Basics geübt, ein bisschen Picking-Sachen und so nebenbei, aber ich habe mich wirklich in den Monaten hauptsächlich darauf konzentriert und vielleicht so ein paar Sachen für einen YouTube-Kanal, vielleicht für ein Cover oder irgendwie sowas. Aber ich sage mal, 80% meines Übefokus ging allein für die Tour drauf. So, und ich habe das ein bisschen verschieden strukturiert. Ich habe da immer mal gerne auch mit experimentiert oder auch variiert, weil ich finde auch eine Variation ist auch relativ wichtig und habe entweder gesagt, okay, in einer Woche übe ich die 2 Songs sehr explizit oder mein Ziel ist es, in der Woche die 3 Songs drauf zu schaffen, dann der Woche die 3 Songs, dann der Woche die 3 Songs, sodass ich das quasi pro Woche stapel und immer mal wieder aber auch Tage zwischendurch reinbringe, wo ich die Songs, die ich letzten Wochen gelernt habe, nochmal wiederhole. Vielleicht, dass wir so eine ganze Setlist versuche, immer mal wieder durchzuspielen.
Was habt ihr für eine Setlist? Wie lange ist die ungefähr? Für die
Zuhörer? Die war 8 Songs. Warte, ich kann es dir ganz genau sagen, wenn ich auf meine Spotify-Playlist gehe, wo ich die natürlich drin habe.
Also insgesamt Stunde oder was? Oder
eine Länge von, wo kann man das denn mal finden? Spotify, aber es müsste so, ich glaube 45 Minuten bis 50 Minuten ungefähr. Ja, eine Stunde ist das, glaube ich, noch nicht, aber es sind 45 Minuten. Ich wollte auch mal zusammenrechnen, wie viele Noten das insgesamt
sind.
und Ich habe das auch so strukturiert, dass ich mir bewusst gemacht habe, okay, welcher Song ist der schwierigste, oder dass ich die Songs unterteilt habe in Schwierigkeitsgraden und wusste, okay, der Song Arcturus Prime zum Beispiel vom neuesten Album, das war auch unsere erste Single, das ist der schwierigste. Den habe ich zwar schon mal live gespielt bei unserem Live-Event, aber da sind echt die Sachen drin, die wirklich am komplexesten sind. Ich meine, es sind 4 Gitarrensoli drin, es sind 4 Instrumentalparts drin, es sind 4 Gitarrensoli pro Person drin, das muss man dazu sagen. Es sind 4 Instrumentalparts drin. Da ist halt echt, echt viel, was drin vorkommt.
Ja, man muss sich halt den ganzen Kram ja auch merken können. Das ist das Ding, ne?
Genau, das muss man sich ja auch merken können. Und dass ich da halt schon mal eine gewisse Routine reinbekomme. Und dann habe ich da halt so gegliedert, welcher so der schwierigste, welcher der einfachste Song ist, und habe dann halt danach mich gearbeitet. Und der einfachste Song, der kam tatsächlich auch relativ spät, weil ich den, da habe ich schon gemerkt, einmal beim Drüberfliegen, beim Noten anschauen und so ein bisschen mitspielen, okay, da ist kein möglicher Instrumentalpart für mich, da ist kein wirklich Solo für mich, die Riffs sind easy. Den kann ich auch nach hinten schieben, so. Ja. Den kriege ich auch schnell so gelernt. Das ist so wie so ein normaler Song gewesen, den ich sonst für Session-Gigs auch irgendwie lernen muss oder so.
Das ist also deine Phase 1 der Vorbereitung.
Genau, das war Phase 1, der erste Monat, der Januar. Was ich aber da schon gemacht habe, und jetzt wird es ein bisschen crazy, jetzt wird es ein bisschen verrückt. Ich hab mir überlegt, okay, ich möchte eigentlich während diesen 3 Monate Übungsphasen jede Situation simulieren können und nachspielen können, wie es geht, und auch trainieren können, so dass ich in jeder dummen Situation, die auf der Bühne passieren kann, in der Lage bin zu handeln und dennoch die Songs zu spielen. Und eine Situation ist es, mit kalten Händen zu spielen, weil man vielleicht keine Zeit hat, sich aufzuwärmen. Und dann habe ich mich nachts um 3 Uhr raus in den Schnee gehockt und hab die Setlist gespielt.
Nein, ernst. Hör auf, ey. Ernst. Das ist verrückt. Mich, das tust du deinen Fingern
mit
an.
Der Gitarre, hab mich richtig kalt gemacht und hab versucht, irgendwie so gut wie es geht, dadurch zu spielen. Ob das was bringt, ob das was gebracht hat, ich hab keine Ahnung.
Doch, für den Kopf
ich
auf jeden Fall. Ahnung. Deine Körperreaktion genauso.
Ja. Ja. Das kann echt gut sein. Aber das, genau, dass du halt vielleicht schon mal so ein bisschen auch lernst, okay, welche Teile gehen, wenn meine Hände kalt sind? Wo muss ich vielleicht ein bisschen abspecken? Dass ich vielleicht auch eine Variante habe von wegen, okay, hier ist zwar ein Instrumentalpart, aber ich weiß, meine Hände sind jetzt so kalt, das würde nicht funktionieren. Also specke ich den ab und spiele nicht alle Noten, sondern spiele halt irgendwie nur die Chord Notes aus oder irgendwie so Geschichten, weißt du, bei so einer Arpeggio Section zum Beispiel. Oder spiele nur ganz bestimmte Noten, dass ich das halt so weit runter abspecken kann, dass es immer noch im Gesamtkontext der Band gut klingt und halt eben nicht so sehr klingt nach, naja, sie haben es halt versucht, aber irgendwie ist nichts draus geworden, weißt du.
Ich stelle mir gerade vor, wie du so eine ganze Armee leitest und jetzt geht's raus in den Schnee. Arpeggios!
Das ist echt ein Traum.
Schneller, schneller!
Das Bootcamp. Ich wollte schon immer mal so ein Gitarrenbootcamp machen. Geil. Mein bester Freund war mal ein Jahr lang in China und war dort in einem Kung-Fu-Kloster. Oh. In so einem richtig altchinesischen, traditionellen Kung-Fu-Kloster. Und was er mir da so von erzählt hat, dachte ich mir, mein Gott, das will ich auch mal für Gitarre machen. Wo du wirklich nur Gitarre übst und morgens um 5 scheust du deine Schüler raus und dann, weißt du, die haben dann erstmal Liegestütze gemacht und so Geschichten oder Dehnübungen. Oh, was er erzählt hat, der hat so viel gedehnt, bis er geheult hat. Egal, es wurde immer weiter gedehnt und weiter gedehnt. Ey, die hatten auch, kurze Abschweifung, die hatten auch einen Tag, ich komme gerade nicht mehr darauf, wie der Name ist, aber es war quasi ein Abhärtungstag. Und da wurde sich immer gegenseitig in den Bauch und auch in die Eier gehauen und getreten und so, weißt du, um sich halt gegenseitig abzuhärten.
Okay. Da weißt du Bescheid. Den willst du dann nachts nicht begegnen unbedingt.
Du, der ist wieder so weich geworden, seitdem der in Deutschland ist. Der hat auch gemeint, dem hat Deutschland total kaputt gemacht wieder. Der ist nach Deutschland gekommen und dann kam erstmal der große Endgegner Finanzamt und Steuer und neuer Job und alles. Und dann, egal wie hart du bist, egal wie krass du Kung-Fu spielen kannst, das zieht dich runter.
Ja, auf jeden Fall.
Die deutsche Bürokratie ist der absolute Endgegner.
Absolut.
Nee. Ja, aber so ungefähr habe ich versucht zu arbeiten. Ich habe mich auch versucht, sehr fit zu halten in der Zeit, relativ viel Konditionstraining zu machen, dass ich halt auch einfach auf der Bühne eine gewisse Kondition
habe. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, das vergessen viele auch. Ne? Auch die Ernährung, ich sag mal, wenn du auf Tour bist, da kannst du nicht jeden Tag Meckes fressen und dich abends irgendwie zusaufen. Das besonders nicht, kommt drauf an, aber wenn du jetzt Sänger bist oder so, dann bist du tot.
Ja. Also das ist halt leider auch echt das Problem, dass bei Touren oder bei den kleinen Touren, die ich bis jetzt so gespielt habe, wo ich das kennengelernt habe, eine Tour in dem Ausmaß habe ich dann auch noch nie gehabt.
Wie lange wärt ihr da gewesen?
Ohne Probe wären es eine Woche gewesen, wenn mit den 3 Tagen, dann 10 Tage.
Ja.
Ja. Und naja, aber das Problem ist halt auch, du hast halt oft auch einfach schlechtes, schnelles Essen.
Ja, so, klar.
Du bist halt einfach auf Tour, hast du Zeitdruck und dann musst du oft auf Fastfood zurückgehen, sodass du halt vorher, ich sag mal, versuchen musst, irgendwie dort fit zu bleiben, aktiv zu bleiben und mit der relativ hohen Ausdauer schon dahin zu kommen, damit du dann auf der Bühne nicht schlapp machst, weil du willst ja auch auf der Bühne eine einigermaßen coole Show machen und nicht einfach nur da stehen.
Vor allem willst du auch nicht krank werden da, ne?
Vor allem, du willst auch nicht krank werden. Das war auch echt ein großer, großer Gedanke bei mir, weil Mexiko, ich glaube, das geht schneller, als man denkt.
Ja,
so. Ist ja nur irgendwas einfangen. Trinkst du mal irgendwo ein falsches Wasser oder hast vergessen, schreist du darfst nichts vom Wasser an trinken und zack, hast du dir irgendwas eingefangen. Oh, ja. Ich glaube, das geht schnell, ja.
Stehst du da mit voller Buchse auf der Bühne, das kommt nicht so gut.
So Stories hat man überall schon gehört. Ja, klar. Ja, nee.
Und vor allen Dingen Schlaf ist auch super wichtig, ne? Schlaf.
Ja. Ja, also da hätte ich auch zum Beispiel meinen Schlafrhythmus nicht gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ja genau, das wollte ich dich noch fragen. Wie hättest du das da durchgezogen? Ne?
Nö,
ich aber kannst einfach du einfach so switchen? Geht das?
Ja.
Ohne,
ja,
dass sich das wegredert?
Problem. Ja, mache ich ja unter der Woche eh schon. Am Wochenende penne ich ja auch aus. Oder wenn ich große Termine habe, wie jetzt irgendwie Gigs oder letztens diese alberne Sache und so, ich weiß, ich bin den ganzen Tag lang weg, dann kann ich ja während einem Livestream nicht hingehen und sagen, so, ich muss jetzt mal so ein Nickerchen machen. Nee, da penne ich auf. Doch, das kann ich mittlerweile. Das sollte man.
Respekt, das muss der Körper ja auch erstmal lernen, ne?
Ja. Nee, das kann ich ohne Probleme. Das ist kein Ding. Ich mache den Scheiß jetzt auch schon seit 6 Jahren.
Naja, gut, klar.
Naja, aber das war so der erste Monat. Das war Ablauf reinkriegen, Setlist reinkriegen und mit kalten Händen spielen im Schnee, so gut es geht.
Mega. Ja, gute Idee aber auch. Ne? Reitest dich auf den Katastrophenfall vor, quasi.
Ja, ich war halt echt, manch einer wird vielleicht sagen, vor allem Leute, die wahrscheinlich schon öfters auf Tour waren und so, das ist total übertrieben. Es ist auch total übertrieben, aber ich fand's total geil. Halt echt so diese.
Aber egal, weil es bringt ja dir was. Ne? Darum geht's ja. Du bereitest dich
auf. Genau. Genau. Und das ist halt echt wie diese, ja, meine Lieblingsszene aus dem Rocky-Film ist es, wie er sich auf den großen Kampf vorbereitet. So. Und so hat sich das
Schnee
angefühlt.
Mit dem Holzstamm, Baumstamm.
Genau. Ja, Mann, mit der geilen, epischen Musik dabei. Aber das war der erste Monat. Der zweite Monat war dann ins Detail gehen. Also wirklich die Instrumentalsachen üben so sehr, dass ich die wirklich perfekt beherrsche. So, dass da viele sauber ist, dass da wenige Sachen noch falsch sind. Und da bin ich wirklich in extrem Perfektionismus reingegangen. Und da habe ich auch wieder viele Methoden für mich gelernt, die sich jetzt auf mein Überverhalten sehr stark auswirken, wo ich jetzt merke, wow, ist für mich der Weg. Fokus. Wenn du einen Lick spielst, dann versuch während dem Üben dich auf jede Note konzentrieren zu können. Sag nicht, das ist der Anfang und das ist das Ende und das, was dazwischen ist, das ist schon irgendwie, das passiert schon irgendwie so, das wird schon irgendwie klar gehen. Nee, ich gehe mittlerweile beim Üben, auch bei Picking Licks oder bei neuen Sachen, ich gehe wirklich vom Fokus her versuche ich während dem Üben auf jede einzelne Note irgendwie eingehen zu können, aber auch schon im Tempo. Und da muss man halt auch groß unterscheiden, das habe ich auch gemerkt. Man muss einfach unterscheiden zwischen Übesituation und Live-Situation und Musikmacht-Situation. Weil jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen wollen, ja, das ist ja echt übertrieben und das ist ja echt Erbsenzählerei. Aber
warum? Du tust ja auch deinem Spiel generell damit einen Gefallen.
Genau. Das ist ja auch, und man darf auch nicht vergessen, klar, in der Live-Situation, da muss der Kopf frei sein, da muss man intuitiv spielen, aber dieses Intuitive kannst du ja nur durch das verbessern, was du vorher in deinem Übungsraum, in deiner Übungssituation
du bist hast. In deinem Übungsraum eh immer besser, aber wenn du in deinem Übungsraum 120% bist, dann bist du auf der Bühne 100 und darum geht's doch. Ne?
Genau das, ja. Und so gehe ich mittlerweile echt sehr stark an das Üben ran. Das hat den Vorteil, dass man echt nochmal tighter und präziser wird. Es hat den großen, großen Nachteil, man wird auch automatisch schlechter. Ich merke momentan, je besser ich werde, desto schlechter werde ich, weil dir halt eben dann überall diese Dinge auffallen, die dir vorher halt einfach nicht aufgefallen sind. Ich gehe zum Beispiel aktuell hin, und das habe ich auch dadurch gemacht, wenn ich einen Lick übe oder eine Section übe oder so, ich nehme mich immer auf Und ich gehe wirklich dann hin und schieb den Geschwindigkeitsregler auf 25% runter in meiner DAW und höre, ist jede Note tight? Wo ist was asynchron? Wo ist was noch nicht ganz richtig da? Wo sind vielleicht, spiele ich 3 Noten, obwohl ich 4 Noten spielen wollte? Geh wirklich auf diese Kleinigkeiten ein, die du vielleicht erstmal im Schnellen, im großen Ganzen erstmal vielleicht nicht hörst. Aber ich finde, man nimmt das wahr. Je tighter und je präziser du bist, und dann vor allem im Bandkontext, je tighter du auch sein kannst, desto mehr nimmst du das im Unterbewusstsein wahrscheinlich auch irgendwo als Zuhörer wahr, weil es dann halt auch einfach...
Der Zuhörer einfach merkt solche Dinge schon, er kann es halt nur nicht aufbrechen, wo kommt's her.
Ne? Genau, er kann es halt nicht aufbrechen, wo kommt's her, aber kann es vielleicht auch vom Gefühl her nicht sagen, aber man merkt vielleicht, man müsste mal so einen wissenschaftlichen Test machen und irgendwie ein Publikum vor eine Band setzen, die nur so halb tight ist und vor eine Band setzen, die ultra tight ist und einfach mal gucken, okay, die Band, die wahrscheinlich ultra tight ist, wird wahrscheinlich auch mehr Zuspruch vom Publikum bekommen. So.
Hoffentlich. Ja, das stimmt. Sei denn, die klatschen alle auf 1 und 3, das weiß man nicht.
Nee, und ja, und
ich finde, eine Sache nur, man muss nur aufpassen, dass es dann nicht zu analytisch wird. Ne? Das ist dann wieder so ein bisschen Gefahr. Also es kommt immer drauf,
natürlich auf die.
Ja, wenn man jetzt, ich sag mal, alles mit der Lupe betrachtet, ich sag mal, kannst du auch ein bisschen so einen MIDI-Faktor geben dann. Ich weiß nicht, ob das immer genau so gut, es kommt drauf an natürlich, was bei eurer Musik ist das natürlich auch wichtig. Ja. Ne? Aber es kommt echt auch auf die Musikrichtung, glaube ich, drauf an ein bisschen. Ne?
Aber auch das... Jein, würde ich dir ein bisschen widersprechen. Das ist so ein bisschen das, was ich auch wieder meine, zwischen, man muss unterscheiden zwischen Live-Faktor und in der Übersituation. Ich finde, in der Übersituation kann man ruhig aus hingehen und wirklich ganz genau mit
dem Brand gehen, weil
du kannst ja auch gewisse Situationen dann versuchen, zum Beispiel zu kontrollieren. Zum Beispiel, wenn du sagen willst, okay, du willst wirklich absichtlich ein Line oder ein Laid-Back spielen oder so, dann kannst du ja auch wirklich versuchen, das zu trainieren und da hinzugehen und hinzukommen. Und das kann man ja auch wirklich durch ganz genaues Gucken und so. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen das, was ich meine, was der Martin zum Beispiel auch gesagt hat in meiner Folge, von wegen seiner Grundlagen lernen. Wenn du wirklich, wenn du hingehen kannst und ein Lick, die 16. Triolen wirklich ganz genau on-grid spielen kannst auf 120, dann fällt es dir, glaube ich, auch einfacher, dies zu variieren
Seiner
Vielfalt. So. Und, und da finde ich, ist das, glaube ich, dann schon sehr sinnvoll, die Zeit zu nutzen und eben auch in das Analytische sehr stark reinzugehen. Und wirklich mal, also ich merke gerade, wie viel mir das bringt, sich hinzugehen und wirklich die Licks aufzunehmen, so klein, ganz klein zu machen in der Geschwindigkeit, wirklich zu gucken, die Note ist, da spiele ich kein 1, 2, 3, sondern spiele 1, 2, 3.
Ja, so, genau,
wenn das ganz langsam ist. Weil das hört man dann.
Was auch super ist einfach das Metronom-Tempo halbieren, aber trotzdem halt normal spielen.
Zum Beispiel.
Das bringt eine ganze Menge. Ich mache das mit meinen Bassschülern zum Beispiel und da merkst du einfach, die immer abhauen. Immer. Ja, klar, sicher.
Ja, genau, das kommt auch noch mit dazu, dass man das wieder dann auch andersherum macht. Ich mache das aktuell so, das ist ein guter Punkt, ich mache das aktuell so, dass ich mir relativ viele Klicks draufsetze. Also wenn ich zum Beispiel 16. Triolen spiele, dann habe ich einen Achtelklick laufen, damit ich wirklich bei jeder Gruppierung auf der nächsten Achtel hören kann, ob ich drauf bin oder nicht. Aber dann mal den Klick auch wieder wegzunehmen und zu gucken, okay, bin ich immer noch tight dann? Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Ja, das müsste ich auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Dann halt vielleicht wirklich auch nur einen Klick auf die 2 und auf die 4 zu haben und gar nicht mehr auf jede einzelne Viertel und so. Oder auf 1 und 3.
Ja. Ja, da merkt man dann auch, wo der Haken ist, ne, bei diesen Dingen.
Ja, ja.
Aber die gute Nachricht ist, man kriegt es irgendwann weg. Ne? Man muss sich halt noch damit auseinandersetzen.
Ja, natürlich. Das ist auch so der Punkt. Es gibt auch kein Allheilmittel dafür, dass gewisse Problematiken weggehen. Oh, es gibt ein Allheilmittel. Genau,
üben. Genau.
Üben. Das ist immer das, was, wenn Leute sagen...
Ich muss dann immer an unsere Gaming-Folge denken. Das ist genau das Gleiche. Ja. Am Anfang bist du halt erstmal der Schlappi, der sich durch das Level schießt und irgendwann kommt der erste Endgegner. Dann entzürnst du ihn und dann machst du ihn platt.
Ja. Oder machst deinen Cheatcode rein und dann...
Genau.
Auf, runter, links, 16.
Auto-Learn, so. 90 Licks in 10 Minutes.
Ja. Ja, nee, genau. Aber das ist halt so ein bisschen das, was ich ja manchmal in unserer Pädagogik-Kultur schwierig finde. Ach, wobei ich auch ein bisschen aufpassen muss, dass ich da nicht mehr und mehr reinrutsche. Dieses Prinzip, ey, ich habe hier dieses eine Lick für dich und das tut dein Problem beheben. So, nein. Es sind Anwendungen, wie du übst, die dein Problem beheben können. Und es gibt kein Lick, was deine Handsynchronisation verbessert oder irgendwie sowas oder was dich schneller macht. So.
Kommt darauf immer an, was du schneller spielen willst. Da fängt es ja schon mal an.
Ja. Ne? Ja, genau. Den anderen Grund, warum ich auch noch da so extrem penibel war, damit wie präzise und wie tight ich bin, ist halt auch, dass man den Hintergrund nicht vergessen darf, dass der Christian per se nicht so extrem präzise und tight aufgrund von seiner Krankheit ja nicht sein kann. Und ich weiß nicht, wie das ist. Wir haben ja noch nie zusammen geprobt. Wir haben ja noch nie zusammen richtig gespielt als Band. Als Band haben wir noch nie zusammen gespielt. Ui. Ich und der Christian, ja, aber auch noch nie mit Amp. Mhm. Und auch noch nie so vorbereitet, sage ich mal.
Das finde ich krass.
Weil da halt einfach die Zeit nicht vorher da war, letztes Jahr im Dezember. Da hat der Christian hat auch noch das Alkaloid-Album fertig machen müssen und die Album-Release stand an. Und wir hatten eigentlich mal Probenwochenenden geplant, Gitarrenprobenwochenende, aber dieses kam nie dazu. Ich kann halt schwer einschätzen, wie viel ich da zum Beispiel kompensieren muss. Aber ich dachte mir, ey, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Und wie du schon gesagt hast, lieber 120% dir geben, dann bin ich 100% auf der Bühne. Und was ich auch noch anders geübt habe, das kommen wir dann in Phase 3 dazu. Aber dass ich da halt einfach dem Christian noch ein bisschen helfen kann. Und es gab auch Punkten und Stellen, wo Christian gesagt hat, okay, Justin, kannst du hier die Arpeggio-Stelle übernehmen oder hier das, hier den Fingersatz übernehmen, weil er einfach aufgrund von seiner gesundheitlichen Sache nicht in der Lage ist, das live so präzise umzusetzen. So. Das heißt, ich hatte halt auch immer die schwierigeren Fingersätze und ich hatte echt viel zu tun. Aber hey, das hat mein Spiel echt nochmal nach vorne gepusht. So. Ist schade. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch auf die Bühne bringen können. Ein paar Optionen sind da.
Ist doch noch lang, das Jahr. Da geht doch bestimmt.
Ja, raus. Das ist noch lang, das Jahr, das stimmt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, 2022 ist im Schatten von 2021 und von 2020, was Festivals angeht und so zum Beispiel. Naja, die ganzen Bands werden erstmal von 2020 und 2021 bedient. Ist aktuell immer noch, obwohl sich gerade viel lockert und so, ist trotzdem die Live-Kultur immer noch keine einfache. Die
Frage ist halt, was das auch noch alles für Konsequenzen hat, ne?
Ja, das ist weiß halt auch man die nächste Frage, was die ganzen Lockerungen aktuell für Konsequenzen haben werden. Ich bin da auch nicht der größte Fan von.
Nee,
auch
nicht.
Das ist halt auch so der Grund, warum ich da versuchen wollte, so tight und so präzise zu sein. Und da habe ich meinen Übeplan zum Beispiel so strukturiert, ich habe da nicht mehr die Songs am Stück geübt. Das habe ich gemacht, indem ich die Setlist durchgespielt habe. Ich habe damals schon versucht.
Hast du, dass ich unterbreche, aber als du dann das Live-Set, das stand ja mehr oder weniger fest, hast du es dann in einem tatsächlich auch durchgespielt oder hast du mal Pause?
Ja, genau.
Ist gut, das finde ich gut, ja.
Das war dann so, dass ich das immer versucht habe, einmal am Tag oder alle 1 bis 2 Tage mal durchgespielt zu haben.
Da lernt man richtig was, ne?
Ja.
Ist einfach so.
Das am Stück durchzuspielen ist auch nochmal was ganz anderes. Aber da bin ich dann hingegangen und habe mir einzelne Parts aufgeschrieben und die ein bisschen strukturiert nach, okay, welche Parts könnten die meisten Probleme für mich machen? Was waren da die Kriterien? Schwierige Technik, Geschwindigkeit, schwieriger Fingersatz, solche Sachen. Christian kommt noch deutlich mehr aus der Ingwie-Schule als ich. Also hat er ganz viel diese Position-Shifts, wenn er Picking-Sachen spielt. Und ich hasse Position-Shifts. Ich mag ungern diese horizontalen Licks. Das heißt, ich hasse die und so. Natürlich ist es auch geil und so. Die Problematik bei Position Shifts, zum Beispiel dieses ganz klassische Viererlick, was der irgendwie auf einer Seite spielt.
Das kann manchmal schon ekelhaft sein, wenn das nicht ganz synchron ist.
Weil du halt mit einem Finger, mit einem kleinen Finger, den Positionswechsel machen musst. Und das kostet Zeit.
Ja.
Dieser eine Slide von einer Note zur nächsten Note kostet halt so viel Zeit, dass es dir immer Präzision und Geschwindigkeit rausnimmt. Und du wirst immer langsamer und langsamer, wenn du, finde ich, das spielst. Das heißt, es war in dem Sinne auch zwar eine gute Übung für mich auch wieder, mich da mit einer Sache auseinanderzusetzen, die ich immer so ein bisschen versucht habe zu vermeiden. Oder versucht habe, mit einem anderen Konzept ranzugehen, weil wenn ich Position Shifts zum Beispiel mache, dann versuche ich darauf zu achten, dass die nicht mit demselben Finger passieren. So. Aber gerade beim irgendwie passiert das halt oft mit demselben Finger, entweder mit dem Zeigefinger oder mit
dem Kleinfinger. Manchmal sehr ungewöhnliche Fingersätze auch.
Ja.
Teilweise.
Okay. Ungewöhnlicher Typ, der irgendwie.
Bisschen.
Ein bisschen. Nee, und dann habe ich halt da zum Beispiel geguckt, dass zum Beispiel so String-Skipping-Sachen oder auch so manche Sweep-Sachen und so. Jetzt letztens habe ich ja so ein Reel hochgeladen, wo ich auch so eine neoklassische Sache spiele mit Sweep-Picking und Tapping und so dazwischen. Das war zum Beispiel einer der schwierigsten Dinge, die jetzt am besten gelaufen sind, weil die habe ich mir zum Beispiel als allererstes vorgenommen. Das war eine Sache, okay, wo ich wusste, okay, die habe ich noch nie so gespielt in dem Sinne. Das ist ganz schwierig von den Hammer-Ons from Nowhere, das wirklich tight und präzise zu machen und auch sauber zu machen. Also habe ich die wirklich vor 2 Monaten schon angefangen, meinen Übungsplan zu integrieren und immer wieder drin gehabt, dass ich die immer wieder wiederhole und immer wieder mit dabei habe. Aber auch dort habe ich dann pro Part immer versucht zu variieren. Ich bin hingegangen und habe zum Beispiel eine klassische Temposteigerung gemacht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Line war zum Beispiel auf 200 und dann habe ich auf 160 angefangen und bin alle 5 Minuten hochgegangen, bis ich zu 200
kam. Hast du das allein mit Metronom gemacht oder bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du mit Guitar Pro und dann mit so einem
unterschiedlich, aber meistens allein mit Metronom. Ja, meistens allein mit Metronom. Das habe ich erstmal gemacht, um so eine Übung, ich sag mal, unter die Finger zu bekommen. Das habe ich zum Beispiel montags gemacht. So. Dann dienstags habe ich das auf Originaltempo gespielt, aber habe nicht das Tempo dividiert, sondern die Bewegung verkleinert und habe halt wirklich dann nur den einen Sweeper-Patch gespielt und dann als nächstes das Tapping und das dann kombiniert und dann hier die Fingerbewegung, dort der Positionswechsel, hier der String-Skip, die ganz kleinen Bewegungen herausgefiltert, die irgendwie mein Spiel bremsen und hindern könnten und voilà. Und bin ganz, ganz bewusst und ganz genau auf die dann draufgegangen, habe die ganz explizit geübt, so. Tag 3 habe ich dann zum Beispiel das alles aufgenommen, um nochmal zu analysieren, okay, wo gibt's Dinge, die ich vielleicht eben nicht höre, die falsch sind, weil das darf man nie vergessen, wenn wir üben, wir hören die Dinge immer anders, als wie sie in echt sind, weil wir auch nicht den Fokus ja nicht auf alles haben können. Wir sollten einen Fokus da haben, aber auch der Fokus sollte variieren. Und worauf wir uns fokussieren, das finden wir zum Beispiel raus, wenn wir es aufnehmen.
Ja. Und dann nochmal gegenhören, dann kannst du mir nicht
genau gegenhören und dann fällt einem auf, uiuiuiui, da ist noch was.
Da müssen wir nochmal ran. Noch
was, und da müssen wir nochmal ran. Das ist ein ganz, ganz komisches Ding.
Ja, aber es ist gut. Das ist gut.
Ja, das ist mega gut. Aber ich habe mir auch gedacht, ich vermisse manchmal so diese Naivität, die man früher hat, wo man gedacht hat, man ist der Größte so und der Geilste. Und weil man noch nie irgendwie ein Solo aufgenommen hat oder so, sondern einfach alles so
gespielt
hat.
Ja, das ist total schlimm. Wenn das erste Mal, ich erinnere mich noch, ich habe meine Mutter irgendwas gespielt, also die hat auch Klavier gespielt, ich habe was dazu gespielt und dachte, das wäre super geil. Na, da 13, 14, habe ich mir hinterher die Aufnahmen angehört und habe gedacht, alter Schwede, schrecklich.
Ja, genau das, genau dieser Moment, ey. Diese Naivität, die wünscht man sich manchmal noch ein bisschen mehr. Nee, und halt dann viel aufgenommen, analysiert und dann habe ich mich am nächsten Tag zum Beispiel auf das fokussiert, was ich bei der Aufnahme gemerkt habe, habe mir das dann auch niedergeschrieben, okay, worauf muss ich achten, habe so ein bisschen Tagebuch geführt. Und bin dann auch hingegangen am letzten Übungstag. Also ich habe immer versucht, so 5 Tage die Woche, sag ich mal, zu üben, wirklich wie so eine Arbeitsroutine. Weil es ist auch wichtig, die Pausen auch dazwischen zu machen. So, den können wir auch gleich nochmal kurz kommen, was ich da gemacht habe. Bin ich hingegangen oft und habe versucht, gewisse Parts schneller zu spielen. Also wenn es auf 200 war, habe ich es auf 210 oder 220 versucht, aber wieder in einzelnen Bewegungen, weil auch hier darf man nicht vergessen, klar, wir spielen zwar mit Klick in Eternity's End, ich mache das aber auch zum Beispiel sehr gerne bei Megalife.
Ihr habt aber auch alle einen Klick ohne dann, Klick. Ne? Ihr habt aber auch alle
einen Klick. Jetzt nicht, weil dort in Mexiko aufgrund von logistischen Gründen nur der Schlagzeuger in ihr gehabt hätte. Okay. Der Rest wäre auf Wedges angewiesen. Mm. Und du kannst ja nicht auf
die Bühne. Nee, ist nicht so geil. Hör auf, schrecklich. Boah, gruselig. Schrecklich.
Die Sache ist halt nichtsdestotrotz die, du spielst mit viel Adrenalin und jeder kennt das, der mal live gespielt hat. Man wird irgendwie schneller. Man wird irgendwie halt schneller. So. Und man wird gestresster und es kommen live noch ganz viele andere Dinge hinzu, die halt
Scheiß
du halt
erstmal Sound.
So nicht kontrollieren
kannst. Du hörst das nicht, hörst dies nicht.
Genau, Scheiß Sound. So. Und dazu kommen wir auch später noch in Phase 3, da habe ich mich dann genau auf sowas zum Beispiel dann fokussiert.
Hast du dann endlich mal alles clean gespielt? Im clean Sound?
Ich bin auch, genau.
Das mache ich übrigens auch sehr viel. Aber das ist nicht immer gut. Ne?
Es ist man sollte, finde ich, beides machen. Mm. Oder ich versuche das so auf drei Ebenen zu machen. Einen Clean, einen Crunch und einen High-Gain-Sound. Mm. Weil alle drei Sounds zeigen verschiedene Aspekte, ja, und oder haben verschiedene andere
Herausforderungen
Dinge.
Auch.
Ja. Genau. Bei Clean hörst du sofort, wenn eine Note nicht richtig gepickt ist und nicht richtig da ist. Die ist natürlich beim Verzerrten total dann direkt klar und präsent. Aber beim Verzerrten hörst du sofort, wenn andere Seiten mitschwingen.
Oh, das ist so halt schlimm. Das nervt so tierisch. Und das ist halt, das hat den Fehler, habe ich früher oft gemacht. Ich habe das immer clean geübt und dann fand ich, klang ganz gut. Und dann übst du es verzerrt und dann klingt hier eine Seite mit. Dann hast du die gedämpfte Hand, die auf einmal hochgeht und dann hast du irgendwas da drin und dann denkst du, fuck off.
Oh, ja. ganz schlimm. Ich habe das damals noch viel mit der Siebenseiter geübt.
Ja.
Ist, dass ich entweder den Handball nicht groß genug hatte, dass ich die tiefe H-Seite abgedämpft habe.
Scheiße.
Oder ich habe die H-Seite runtergedrückt, dass die gegen den Magneten von dem Pickup kurz kam und dann macht es immer so ein Klackgeräusch.
Ja.
Das hat mich abgefuckt.
Geil.
Das hat mich abgefuckt.
Aber du spielst auch viel mit String-Dämpfer, ne? Hilft das nicht auch ein bisschen? Nimmt das nicht auch ein bisschen weg?
In Übersituationen probiere ich es nicht zu machen, tatsächlich. Ich muss so ein bisschen schauen, wo ich das live einsetze, aber tatsächlich hätte ich es in dem Live-Set so gut wie es nie eingesetzt. Mm, okay. Weil das halt auch so schnell wechselt zwischen Riffing und Lines, das ist schier unmöglich, das hin und her zu
schieben. Hast du eine leere E-Seite dabei oder B, dann klingt es ja fürchterlich. Bock, bock, bock.
Ja, nee, aber vor allem die Zeit, die du brauchst,
dieses
Teil kurz mal doch vorzuschieben und wieder zurückzuschieben. Das habe ich an einer Stelle, habe ich, glaube ich, den ganz explizit bewusst eingeplant und an der anderen Stelle habe ich ohne versucht, einfach, damit es klappt, damit ich mir, weil das darf man nicht vergessen, es ist zwar dann gedämpft, aber es ist in der Live-Situation auch noch ein Stressfaktor.
Absolut.
Weil du halt eben, du kannst halt danach kein E-Power-Chord mehr spielen, weil die E-Seite ja gedämpft ist. Und dann musst du halt dir wirklich überlegen, wo ziehe ich ihn vor, wo ziehe ich ihn wieder zurück. Und das fand ich schon in gewissen Situationen sehr stressig, dass ich da gesagt habe, ich lasse es und übe das halt
und
einfach ohne.
Was ja auch
in den meisten Situationen ging es auch tatsächlich.
Und was man auch nie vergessen darf, sag mal, wenn du jetzt ganz alleine übst, dann hörst du natürlich jeden Furz. Wenn du im Bandgefüge hörst du diesen Scheiß gar nicht mehr.
Natürlich. Das kommt auch mit dazu. Also da habe ich... Hat mir auch der Linus mir irgendwie versucht, mal locker zu machen, als ich ein bisschen davon erzählt habe und gesagt habe, Christian, das hört man damit eh wahrscheinlich nicht alles. So, aber dennoch, 120% und nicht 100%.
So sieht's aus.
Keine Ausreden, alles Ausreden. ich meine, den String-Rap habe ich am meisten gebraucht für so Tapping-Sachen, teilweise mit den Hammer-Ons from Nowhere es sehr schwierig ist, andere Seiten abzudämpfen und so, aber ansonsten gingen auch die meisten Parts ganz gut mit der normalen Abdämpfung vom Handballen oder von den Fingern, weißt du? Das ging dann tatsächlich auch ganz gut, ja.
Ist auch manchmal der Druck, ne? Wenn man zu feste drückt mit der linken Hand, kann das auch passieren. Ne?
Ja, dafür hatte ich mir dann ja tatsächlich dann auch geplant, für die Tour die Gitarre mit der Everton Bridge zu holen.
Ah,
weil da hast du dann ja auch das Problem mit dem zu krassen Druck, auch gerade im Riff.
Du spielst ja auch sehr, sehr dünne Seiten, ne? Also im Verhältnis.
Ja.
Oder?
Kann man ja auch bei der Everton.
Ja, klar.
aber ich hatte die dann mal bei einer Probe dabei und irgendwas hat mir nicht gefallen. Ich konnte nicht genau sagen, was. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich bin am nächsten Tag bei Ibanez. Also es war eine Mega-Live-Probe, wo ich die mal mit hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin nächsten Tag bei Ibanez und die Tour wird abgesagt. Und dann habe ich die auch wieder zurückzugeben, obwohl ich die geil fand. Ich bin am überlegen, mir das RGD-Shape, das war es ja vielleicht so nochmal zu holen. Aber es hat ein bisschen das Herz geblutet, weil die war schon geil, aber ich weiß nicht, ob die Pickups zu aggressiv waren oder irgendwas hatte mich gestört. Ja. Naja, aber das war quasi dann so Phase 2, dass ich wirklich in die einzelnen Parts wirklich ganz genau reingegangen bin und die so explizit geübt habe. In den Pausen zum Beispiel, also wenn ich jetzt am Wochenende versucht habe, ein bisschen Pause zu machen, so gut wie es ging, bin ich vielleicht mal hingegangen, habe die Setlist vielleicht gespielt, so am Stück gespielt, dass ich halt einfach nichtsdestotrotz eine Routine habe. Aber was ich vor allem dann ab einem gewissen Punkt viel gemacht habe, ist, ich habe mir versucht, die Setlist vorzustellen, wenn das nicht irgendwie unterwegs war oder so und keine Gitarre in der Hand hatte. Einfach auch nur, und das ist unglaublich, wie viel das auch bringen kann, einfach sich, wenn du im Bus hockst, ich bin ja momentan autolos, weil ich ja mein Auto gecrashed habe, und wenn du im Bus hockst und einfach irgendwie die Stücke hörst oder auch vielleicht nicht hörst, einfach versuchst, einfach im Geiste durchgehst, so, und dir das versuchst visuell vorzustellen, was deine linke und vielleicht auch deine rechte Hand macht, das bringt für dein Muscle Memory so viel, das ist krass, das ist richtig, richtig krass, ja.
Ja, absolut.
Das kann man echt nur jedem empfehlen, wenn man schnell Stücke lernen möchte oder irgendwie sich vorbereiten will, mach das auch mal so. Es klingt esoterisch am Anfang, aber ich
du trainierst
dein Gehirn, genau. Du trainierst dir deinen Kopf, du trainierst dir die Verbindung und die visuellen Verbindungen oder das Checken, das visuelle
Verstehen. Geht ja alles über den Kopf. Jede Fingerbewegung findet im Kopf zuerst statt. Ne?
Ja, genau. Und du denkst dir oft auch eben, oder ich bin jemand, der sehr in Patterns und sehr visuell denkt, halt einfach auf dem Griffbrett. Mhm. Und da hilft mir das halt noch umso mehr quasi. Absolut. Ja. Okay, dann kam Phase Nummer 3. Vorbereitung für die Live-Shows. Und da bin ich auch wieder ganz viele Situationen.
Hast du natürlich im Stehen geübt.
Genau.
Sehr gut. Ich habe
vor allem im Stehen geübt. Und das macht auch nochmal einen fucking großen Unterschied.
Ja.
Das ist böse. Vor allem, ich habe auch gemerkt, ich musste viel an meiner Körperhaltung arbeiten. Ich bin einer, ich drücke meinen Rücken immer extremst durch. Ich gehe voll ins Hohlkreuz, wenn ich schnelle Sachen oben spiele.
Echt?
Also wenn ich Sweeper Patches gespielt habe, dann stand ich eigentlich immer so da mit Hohlkreuz.
Dass du das nicht abhebst.
Das ist halt, auch ein bisschen dem Bäuchlein, den ich vorne ja noch habe, auch zu verschulden. So. Ich habe auch versucht, dann halt so damit zu arbeiten, in gewissen Stellen einen Bauch auch einzuziehen, dass ich da mehr Platz habe da oben und einfach
besser hinkomme. Nur das Atmen nicht vergessen.
Ja, das Atmen nicht vergessen, klar. Einfach viel im Stehen spielen. Mhm. Viel im Stehen spielen. Es ist vom Gefühl so anders.
Das müsste ich auch öfter machen. Ich habe dann immer direkt Schulterprobleme. Das ist echt.
Ja, man muss, genau, und da muss man dann halt auch vielleicht gucken, okay, was kann man dagegen
Sport.
Machen? Krafttraining, versuchen, genau, irgendwie die Kraft dafür herzuholen, beweglich zu sein, dehnbar zu sein, solche Sachen halt. Das ist
das auch, gehört theoretisch mal, auch essentiell. Alles zur Tourvorbereitung, ne? Gerade wenn du länger auf Tour bist, du brauchst sowas, ne? Stell dir mal vor, du spielst eine Show, du bist so 3-4 Stunden auf der Bühne, da kannst du nicht sagen, meine Schulter tut weh oder ich kann nicht mehr oder das gibt's nicht, ne?
Weil der Christian, der war jetzt 2 Monate auf Amerika-Tour. Ich glaube, 60 Shows haben die gespielt, jeden Abend schon. 1,5 Stunden.
Das merkst du.
Das geht auf den Körper, das merkst du.
Gerade bei ihm auch noch, ne?
Vorbereiten.
Mit der
Vorbelastung. Ja, stimmt. Und weil er halt auch so ein... Der hat ja nichts. Der ist ja sehr dünn, der Herr. Viel zu dünn, der Herr. Christian, wenn du das hier hörst...
Lass mal was essen.
Genau. nein, und... ja, das Stehen im Stehenspielen war wichtig und ich habe auch dort versucht, verschiedene Situationen herzuholen. Ich habe zum Beispiel immer als allererstes am Tag nach dem Aufstehen, normalerweise habe ich eine Überroutine, eine Morgenroutine, dass ich halt irgendwie erstmal irgendwie was trinke, ein paar Supplements zu mir nehme oder so. Erstmal.
Ich dachte, du sagst gerade was anderes. erstmal eine Morgenlatte.
Nee, aber dass ich erstmal irgendwie in den Tag reinkomme, so, das dauert schon eine halbe Stunde. Und das habe ich dann in dem letzten Monat weggelegt, bin aufgestanden, Wecker aus, bin an die Gitarre und habe diese Setlist durchgespielt. Sofort mit dem Handy direkt die Setlist angemacht, gar nicht PC groß angemacht, so direkt Setlist durchgespielt, damit du auch hier wieder die aus dem FF spielen kannst, aus dem Nichts spielen kannst, dass du meine Mutter, wenn ich früher Vokabeln gelernt habe, Englisch-Vokabeln gelernt habe, dann hat meine Mutter immer gesagt, die müssen so gut laufen, mir, dass wenn ich dich nachts wecken würde mit einer Pistole am Kopf, du diese Vokabeln direkt rausfeuern kannst. Und das war meine Mentalität, sage ich mal, dahinter, dass ich aufstehen kann und direkt das spielen kann, weil man kennt's von live, so, oh shit, wir müssen doch vorziehen, ihr müsst jetzt auf die Bühne oder man kommt irgendwie im Stau, weißt du.
Das ist nicht in deiner Komfortzone, das ist das Wichtige.
Nee.
Nie.
Wir hätten lange Fahrten gehabt, wie oft hatte ich das schon live, wo es hieß, nach einer 6 Stunden Fahrt, ihr müsst sofort auf die Bühne. Da muss man auch einfach gerade bei so virtuoser Musik ready sein. Ja, wenn es halt nur 3 Akkorde geschrummelt ist, dann geht es ja noch, aber man muss sich da virtuos ganz anders vorbereiten, weil ein großes Ding, was man nie vergessen darf, auch bei so technischer Musik, das ist so ein großer Kraftaufwand, das ist so, benötigt so viel Arbeit und gerade im Metal, wir werden scheiße behandelt, in Anführungsstrichen.
Ist das so?
Für das, was wir auf dem Instrument leisten. Naja, vergleich mal einen Klassiker. Vergleich mal einen Virtuosen an der Klasse.
Ja, okay,
das
so
ist,
gesehen.
Das ist ein ganz anderes Kaliber, wie die dicke Hotels, es wird sich um alles gekümmert. Klar, da ist auch, ich weiß, woher es kommt. Das hat finanziellen Grund.
Natürlich.
Du hast halt nicht immer die Kohle. Für eine Klassik hast du halt auch die finanziellen Möglichkeiten, das zu tun. Aber das ist schon krass, wie wenn du überlegst, dass wir von der Virtuosität ein ähnliches Niveau dort abliefern müssen, aber halt nicht im schönen Hotel pennen und dann gemütlich zum Auftritt gehen können, sondern nein, wir kommen aus dem schäbigen Bus raus, es ist fucking heiß, der eine hat sich die Hose voll gekotzt, keine Ahnung was, und dann müssen wir auf die Bühne und loslegen. Das ist halt, boah, das macht es halt echt nochmal unangenehmer irgendwie, ja.
Absolut.
Und dafür wollte ich mich halt da auch eben so ein bisschen auch drauf vorbereiten. Und dann bin ich nicht mehr so stark einzeln auf die Parts eingegangen, hier und da schon, wenn ich gemerkt habe, okay, da gibt's Parts, die immer noch nicht laufen, dann habe ich die auch versucht, einzeln in meine Übungsroutine mit reinzubringen. Aber ich habe dann auch versucht, am Tag mehrmals die Setlist durchzuspielen, aber auch in verschiedenen Hörsituationen.
Okay.
Zum Beispiel die ganze Setlist mitspielen, aber nur zu Klick. Ich habe mir nur den Klick vorher fertig gemacht, dass ich nur den Klick habe, kein Backing-Track, nichts, sondern nur mit dem Klick mitspielen, habe aufgenommen und habe dann gegengecheckt, bin ich mit dem Recording zusammen oder habe ich da ein Part vergessen? Habe ich dort einen Viertakt in der Strophe vergessen? Dass die Form dadurch klarer wird und vor allem dein selektives Hören dadurch besser wird. Dass du auch alleine die Songs spielen kannst und im Kopf hast, wie die Form geht, wie die Songs gehen, eben für die Situation, die du sie vorhin beschrieben hast. Scheiß Monitoring, du hörst nichts, du hörst nur dich. Oder so.
Absolut. Das kommt natürlich auch mit viel Live-Erfahrung. Irgendwann merkst du einfach oder du akzeptierst einfach, dass auf der Bühne hast du nie den geilen Sound. Nie. Nee, ich habe es noch nie erlebt, dass ich einen super geilen Sound finde. Nein. Und deswegen übst du dann halt lieber einen Sound, mit dem du dich nicht so wohl fühlst.
Ja. Ich denke mal, ab einem gewissen Niveau kann man das schon haben.
Ja, auch, gerade auch aber mit schon
technischen
bisschen.
Möglichkeiten wie in ihr. Aber da brauchst du halt auch, das sind auch ganz eben viele Zeit. Logistischen Sachen. Ja. Wenn du jetzt eine Europa-Tour hast und du bist eine relativ große Band und du hast eine Crew und alle Leute, die sich darum kümmern und du kannst das wirklich im Vornherein so perfekt einstellen, dass das durch so Sachen wie In-Ear ja halt auch immer gleich ist und halt eben auch nicht mehr so abhängig ist von den Räumlichkeiten, dann geht das schon. Aber in unserer Situation oder in den Bands, in denen wir spielen, ist das nicht der Fall.
Eben.
Und ich merke das auch immer, wenn ich mit Amateurmusikern zusammenspiele, da wird immer so viel um den Sound gemeckert und ich denke mir halt so, ich höre halt jetzt echt nur gerade mich und Schlagzeug, aber komme ich mit klar. Ja,
muss das durchziehen, muss den Rest musst du dir einfach auch vorstellen können. Das ist ganz wichtig.
Du darfst dich auch nicht davon so sehr stressen lassen.
Und das Publikum merkt das.
Das kommt mit der
Zeit. Genau.
Zuhörer merkt das. Das kommt mit der Zeit und das kommt mit der Erfahrung. Das kam auch bei mir durch die Erfahrung, weil ich halt so viele Kack-Gigs in meinem Leben schon gespielt habe, die so einen scheiß Sound hatten. Und das hat mir so fucking viel gebracht, weil ich jetzt mega entspannt bin.
Absolut.
Ich bin tatsächlich entspannt, wenn ich jetzt mit Amateurmusikern, also ich merke es halt vor allem ja auch viel bei Megalife zusammenspiele, die sind deutlich gestresster, viel schneller, wenn die einen scheiß Sound haben. So, weil die viel mehr darauf angewiesen sind. Aber ich sag mal, als ein handwerklich ausgebildeter Gitarrist oder erfahrener Gitarrist, du hast ja zum Beispiel ganz viele verschiedene Systeme, die dir dabei helfen und das kompensieren, dass du halt eben nicht so viel hörst. Zum Beispiel, was ich merke, ist das bei unserem anderen Gitarristen zum Beispiel, der denkt ganz wenig in Patterns, weil der halt eben sowas nie gelernt hat. Der hat nie irgendwie Fingersätze für Tonleitern gelernt. Der lernt jedes Solo wirklich Bewegung für Bewegung, sag ich mal. Braucht halt lange, um das drauf zu schaffen. Aber es ist halt auch die Gefahr dann natürlich da, wenn du dich zum Beispiel nicht hörst, fällt dir zum Beispiel in so einer Situation schneller auf, dass du mal ein Bund verrutscht bist oder so, weißt du? Also es fällt dir nicht auf so. Oder dass du halt nicht weißt, wo es geht. Aber ich weiß zum Beispiel, okay, das Solo ist in A-Moll. Das heißt, es können nur diese Töne, da leuchtet es dann auf dem Griffbrett bei mir auf. Und es können nur diese Töne auftauchen. Und das gibt mir halt nochmal eine doppelte Sicherheit einfach so.
Ja. Absolut.
Und da ist es halt dann egal, ob ich es höre oder nicht, weil ich halt einfach durch visuelle Konzepte und durch mein Knowledge übers Griffbrett all das kompensieren kann und auch durch mein Wissen von Theorie weiß, okay, das Solo ist in der Tonleiter, das heißt, es kann nur der Bund vorkommen. Wenn ich überlege, okay, fuck, ist es jetzt der siebte oder der achte Bund, wenn ich hingehe? Und wenn ich weiß, ey, es ist ein D-Moll, dann wird es nicht der achte Bund sein auf der G-Seite, weil das ist halt nicht das D, sondern das Dis. So, weißt du? und weißt du, solche Sachen helfen dann einem auch extrem. Also, liebe Kinder, immer schön eure Tonleitern üben, immer schön eure Musiktheorie.
Es schult ja auch die Ohren, das ist wichtig. Je besser du dich aus dem Griffbrett rauskennst, das sind nur Vorteile. Es sind immer nur Vorteile,
Es sind immer nur
Vorteile. Ach, das macht die Kreativität kaputt. Boah, ich hasse das.
Da kenne ich so eine tolle Podcast-Folge.
Ja, genau. Echt?
Von so einem
tollen Podcast. Ja, da ist was dran.
Nee, aber zum Beispiel, oder was ich auch gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, mir eine Situation zu erstellen durch Kopfhörer. Das ging dann ein bisschen schlechter im Stehen. Das musste ich dann teilweise im Sitzen machen, dass ich mich zum Beispiel gar nicht gehört habe auf der anderen Seite auch wieder. So. Was halt leider ein bisschen das Problem ist, das kann man nicht so einfach simulieren wie ein Live, weil ich mich ja immer noch gehört habe, nur halt über CD, weißt du? Ich habe halt dort dann mein Solo gehört und nicht bei dem, was ich spiele, aber ich konnte im Nachhinein checken, okay, bin ich dennoch mit dem, was ich gespielt habe, drauf gewesen, so solche Sachen. Also ich wäre so gespannt gewesen, wie das ausgegangen wäre letzten Endes,
hast du mal,
in der Situation mit der Band und so. Aber
ja, hast du mal versucht, oder was ich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, einfach mal so, um zu gucken, wie das ist. Ich habe einfach den Song laufen lassen und habe mir einfach vorgestellt, was ich spiele. Also ich habe nicht aktiv geübt, sondern einfach nur im Kopf, dass ich genau weiß.
Ja, das ist ja das, was ich wovon wir vorhin schon gesprochen hatten. Genau das. Ja, das habe ich immer gemacht, wenn ich irgendwie unterwegs war oder irgendwie den Song gehört habe oder wieder mit dem Auto von meiner Mutter fahren musste, womit ich mein Handy nicht verbinden kann und da ist aktuell nur eine CD in dem Auto und das ist die Eternity's End CD. Also musste ich die Musik hören, wenn ich kein scheiß Radio hören wollte. Und dann kann man sich das im Kopf vorstellen. Jetzt dreimal könnt ihr euch fragen, wie ich mein Auto geschrottet habe. Wenn man sich den Kopf das vorstellt und dann zu spät merkt, wenn eine Person bremst. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach, ich hasse das, den Faden zu verlieren. Nee, aber so habe ich das, fand ich sehr schade, dass man das bis jetzt noch nicht in die Tat umsetzen konnte und wirklich gucken konnte, okay, wie lief's denn jetzt dann letzten Endes? Das ist ein bisschen schade, aber das wird kommen. Daran arbeiten wir auf alle Fälle. Das wird schon passieren, ja.
Und habt ihr jetzt im Prinzip neue Tour-Dates? Habt ihr da noch gar nicht, ne? Also hundertprozentige, sagen wir mal so.
Ich will da noch nichts Offizielles zu sagen, weil wir auch gesagt haben, okay,
wir warten jetzt erstmal ab nach der Erfahrung.
Wir werden erst das offizielle Statement bringen, wenn Flüge bezahlt worden sind. Weil solange keine Flüge bezahlt worden sind, kann das immer noch abgesagt werden vom Veranstalter. Und das ist halt blöd, wenn du das schon veröffentlicht hast und dann Fans sich auch schon Tickets holen.
Ja, total, natürlich.
So. Und du denen dann sagen musst, ja sorry, wir kommen halt jetzt doch nicht. Und du halt aber auch nicht öffentlich sagen kannst, der und der ist schuld. Weil das kannst du halt in den Business nicht bringen, auch weißt du.
Nein. Das muss nur der Booker dann sehen, dann war es das. Unter Umständen.
Ja, schon schade. Genau, was ich noch sagen wollte, was ich auch auf alle Fälle gemacht habe und was ich auch vielen Bands und Musikern raten würde, auch wenn sich viele davor sträuben, aber es macht sehr viel Sinn. Ich erkläre auch gleich warum. Übt schon mal eure Bewegungen. Übt schon mal eure Live-Performance, wie ihr euch live bewegen könnt. Das heißt nicht, und das ist das, wo das ganz, ganz viele Leute leider verwechseln, dass ihr euch eine Choreografie einstudieren müsst. Was auch gerade im Metal, an unsere Metal-Zuhörer, echt gut sein kann.
Ja, klar.
Das kann super funktionieren. Ihr müsst euch nur mal das Bühnenbild von professionellen Bands anschauen. Das machen professionelle Bands so. Ich weiß das zum Beispiel von Accept. Der Gitarrist von denen, der Wolf, die Frau von ihm ist professionelle Bühnen für Theatergeschichtenmacherin, irgendwie Choreografin. So, und da gibt's halt die Story, wie Accept, als sie noch nicht erfolgreich waren, haben die halt für irgendwie ihre ersten Shows geübt und haben halt dann ist die halt hingegangen und gesagt, nee, das sieht halt aus wie Rotz, das sieht aus wie hingewürfelt, jeder macht, was er will, da gibt's keine Symbiose, da gibt's keine Einheit drin, das sieht einfach vom Zuschauer auch nicht geil aus, wenn jeder so ein bisschen das macht, was er will und jeder irgendwie auf seine Art und Weise da rumhampelt. Das muss auch irgendwie eine Synergie ergeben, so. Und da macht es dann halt Sinn zu gucken, okay, wo gibt's Parts, wo kann man Headbang, wo bewege ich mich vielleicht mal zum Bassisten und so weiter und so fort. Und ich versuche das mehr und mehr so zu machen, dass das wie kleine Licks sind. Es ist ja auch so, jetzt der Übergang zu improvisierter Musik, wenn wir Improvisation üben, dann üben wir auch ganz viel Licks und die Improvisation ist dann letzten Endes die freie Entscheidung, wann ich einen Lick verwende und wann ich einen Lick nicht verwende. Und so mache ich das auch für meine Live-Performance, dass ich übe, zum Beispiel mich an gewissen Stellen zum Bassisten zu gehen. Ob ich das dann live mache, ja oder nein, das ist ja immer noch mir überlassen. Genau. Aber ich kann mich frei bewegen. Ich kann mich während dem Raum bewegen und weiß zum Beispiel, okay, das Riff hier ist jetzt gerade ein Riff, da kann ich mich frei im Raum bewegen, weil ich muss mich nicht allzu sehr auf das fokussieren, was ich hier spiele. Oder weiß auch, ey nein, das ist jetzt ein ultra hartes Riff oder Lick, da macht es jetzt keinen Sinn, krass zu headbangen, weil dann wird es extrem schäbig klingen.
Das siehst du ja auch bei den Großen. Ne? Guck dir John Petrucci an, wenn er bestimmte Stellen spielt, dann ist der Fuß auf dem Monitor, ne? Und die Gitarre
wird angelehnt. Dann ist der Fuß auf seiner Ablage dort, genau. Es ist einfach durchdacht und es macht Sinn als Band, sich auch genau sowas zu überlegen und auch genau in sowas zu arbeiten. Es macht das Bühnenbild immer deutlich routinierter und besser. So. Und wie gesagt, ich kenne so viele Musiker, die sich da so ein bisschen versträuben, weil die meinen, es sei dann gekünstelt und so und sei halt eben nicht mehr spontan. Und ach, das ist halt aber auch genauso wie zu sagen, ach, ich übe keine Improvisation, ich mache den Backing-Track an und improvisiere darüber und dann bleibt das immer spontan. Nein, so verbesserst du aber nie deine Improvisation, das ist alles Bullshit. So
schöpfst du nicht dein ganzes Potenzial aus, das ist das Ding.
Ja. Das schaffst du nicht dein Potenzial aus und du kannst dich da nicht verbessern. So. Du spielst halt dann immer dasselbe und dann machst du auch immer dieselbe Live-Performance und dann hast du halt immer auch dieselben Awkward-Momente live, wo dann halt irgendwie nicht gesprochen wird und irgendwie komische Pausen sind und so dazwischen. Oder man muss sich ja auch in der Setlist, und das darf man auch nicht vergessen, zum Beispiel klar machen. Und das finde ich sehr wichtig. Und da muss ich unseren Gitarristen...
Wo redet man mit dem Publikum oder wie?
Wo redet man mit dem Publikum? Wo macht man Ansagen? Wo hat man auch als Mitmusiker die Zeit zu stimmen? Mhm. So, ohne dass das so ein Yeah, und jetzt und kommt der nächste Song. Am besten
nicht laut stimmen.
Genau. Nee, aber die schlimmste Situation, finde ich, ist, wenn der Frontmann
Stille.
Sagt, jetzt nicht auf Megalife bezogen, aber habe ich schon öfters erlebt, so Yeah, und jetzt kommt der nächste Song und dreht sich um und sagt so, wenn der liebe Justin, unser Gitarrist, jetzt endlich mal bereit ist. Oh, und wenn das dann halt so, oh nee, der Gitarrist braucht noch ein bisschen, der muss noch stimmen. Das ist vielleicht lustig gemeint, aber ich finde das so unangenehm und das ist so scheiße. Dann lieber nochmal mit dem Publikum kommunizieren und zu checken, okay, hier wird gerade gestimmt, alles ready und sagt, jetzt kommt der nächste Song, 1, 2, 3, 4, los geht's.
Es gibt ja auch Frontmänner, die können das nicht so gut, aber das kann man ja üben. Auch das kann man üben. Und wenn man das nicht im Proberaum übt, dann kannst du es ja auch nicht live bringen. Ich kenne das selber. Viele sagen dann, ja, nee, das machen wir dann live ganz spontan. Und dann stehst du da live und dann denkst du, ja, jetzt mach mal spontan. Ja, sag du mal was.
Es ist so, manche können es auch spontan.
Ja, manche können es.
Aber auch nichtsdestotrotz, es ist dort wichtig, das als Band abzusprechen und sich da auch mal Gedanken zu machen und auch zu überlegen, wo bewegt man sich so ein bisschen.
Absolut.
Das finde ich so wichtig und das sehe ich immer.
Bist du sicherer, fühlst du dich auch auf der Bühne.
Ja,
darum geht's doch.
Ich muss mich manchmal auch ein bisschen zurückreißen. Es ist auch nicht so, dass ich sage, dass ich das perfekt mache. Ich neige zum Beispiel sehr stark dazu, wenn ich sehr energiegeladene Musik habe, dass ich extremst versuche zu headbange. Mhm. Und das sieht man perfekt bei dem einem Live-Video von Megalife, was es gibt von dem Song In My Darkest Hour. Schaut euch das mal an, das Ende. Ich gehe voll Kanne ab, aber es sieht so scheiße aus, weil meine Haare sind nicht fürs Headbang gedacht. Ich habe nicht die lange Haarpracht, wie es sich anfühlt, wenn ich auf der Bühne stehe, sondern ich habe Locken und das sieht so merkwürdig aus, wenn ich versuche zu headbangen und dann so einzelne Dreads, sage ich mal, irgendwie hoch und runter gehen und das irgendwie nicht cool aussieht. Ich krieg keinen Helikopter hin oder sowas, weißt du? Das ist so... Und es fühlt sich auf der Bühne, es fühlt sich in dem Moment so geil an und ich denke mir, boah, ich gehe hier gerade voll ab und voll am Headbang und dann schaue ich mir das Video an und denke mir, Alter, das sieht halt einfach nur noch peinlicher aus. Oder am schlimmsten war es, als ich meine, in der Megadeth Band, da geht das noch, weil da auch viele am Headbang sind und das auch von der Musik her so ist. Aber ich habe mal bei so einer mehr Pop-Rock-Band gespielt und wir hatten einen so einen sehr energiegeladenen Song. Und ich gehe voll ab auf der Bühne, wie das Monster und voll krass und so. Und dann schaue ich mir das Video an und sehe so, keiner von der Band geht so ab.
Oh je.
Nur ich ging so ab. Und das sah so scheiße aus. Das sah so kacke aus.
Aber daraus lernt man
so
dann ja auch.
Ja. Deswegen, Leute, übt auch eure Bühnenperformance und zumindest mal die Bewegung und macht euch klar, wo ihr in eurer Set
seid. Hey, was auch wichtig sein kann, wenn du ein bestimmtes Outfit hast auf der Bühne, ne?
Ja.
Solltest du unbedingt beim Üben auch mal anziehen, weil ich weiß, wovon ich rede. Ich spiele zum Beispiel live mit der Einbesetzung mit dem Anzug. Ja, und wenn du so ein Jackett anhast, das fühlt sich anders an beim Spielen, als wenn du ein T-Shirt anhast. Das ist nicht so ohne manchmal.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen,
ja.
Sowas sollte man einfach auch mal probieren, um so den Idealfall zu checken. Ne?
Ey, das hatte ich auch mal, dass ich auch mal mit Jackett gespielt habe und dann hat sich der Knopf in der Gitarre verfangen, was hinten an dem, dort wo das Tremolo ist, in dieser Klappe, verfangen und es ging irgendwie nicht mehr ab und das war alles schlimm. Gut,
gut.
Das war meine, wie bereite ich mich auf eine Tour vor Erfahrung, für eine Tour, die nie existiert hat, Erfahrung. Yay. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich weiß jetzt, dass die Songs stehen. Das entspannt mich auf alle Fälle deutlich mehr. Ja. Dass ich beim nächsten Mal...
Und vor allen Dingen, du hast jetzt auch eine sehr gute Routine für den nächsten Termin. Ne?
Genau, für die nächsten Male. Und dann muss ich auch nicht mehr so Vollgas geben, weil ich halt ja jetzt auch weiß, wie die Songs durchaus
das gehen. Du kommst dann auch schnell wieder zurück.
Ich wiederhole es ab und an nochmal so, wenn ich Spaß habe, wenn ich Bock drauf habe und so, oder einzelne Passagen und so, gehe ich schon nochmal ab und an hier und da durch, wenn ich gerade die Zeit habe. Aber ja, nee, das hat schon viel gebracht auf alle Fälle. Und gerade
hast du zwischendurch, das würde mich mal interessieren, was ich auch sehr wichtig finde, zwischendurch tatsächlich mal so einen Tag komplett nichts gemacht, einfach um abzuschalten?
Genau, das wollte ich noch sagen. Klar, am Wochenende, auch wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt machen die Arme einfach zu oder so. Mein Plan war es, weil das war jetzt der dritte Monat, ist ja März. Wir werden ja aber erst am 15. April oder so geflogen. Oder am 10., wenn wir in Mexiko geprobt hätten. So. Was hätte ich denn mit den Aprilwochen gemacht? Und ich hätte dort fast gar nichts gemacht. Das war meine Idee, dass ich dann in dieser letzten Woche, dass ich 2 Wochen vorher, vier Wochen vor dem Flug, dass ich 2 Wochen nutze, die wollte ich eigentlich auch so nutzen, es hat leider nicht geklappt, dass ich in unser Ferienhaus nach Holland fahre, mich wirklich mal eine Woche lang isoliere und mal wirklich dann nochmal eine Woche lang nur das mache, nichts anderes, um danach dann 2 Wochen lang vielleicht jeden Tag die Setlist durchzuspielen, aber ansonsten noch die Gitarre ruhen zu lassen und sich wirklich mal 2 Wochen zu entspannen und wirklich zu relaxen, Energie zu tanken, um dann diese Energie in voller Ladung
ist sehr wichtig,
den Leuten in Mexiko ins Gesicht ballern konnte.
Ja, genau. Auch zum Beispiel dieses Überproben vor Gigs. Ich hasse es. Weißt du, wenn du musst keinen Tag vorher eine Probe noch machen oder zwei oder eine ganze Woche, weil du nimmst auch so ein bisschen die Energie dann raus und du, sag mal, gerade wenn du dich freust, dann live zu spielen und du probst alles tot, ist genauso gefährlich. Ja. Ne? Also ich finde, man sollte so eine gute Balance finden. Auch. Ist natürlich bei jedem auch anders. Ne?
Ja, klar. Ja. Und natürlich auch, wie man so die Zeit und so dafür hat, aber ja, das finde ich ähnlich. Was zum Beispiel auch, ich habe mit Linus zum Beispiel gequatscht, als unser Bassist, als es dann darum ging, wie proben wir, und als dann hieß, okay, wir werden in einem Proberaumkomplex eventuell proben, wo es ein Studio gibt, habe ich gemeint zum Linus, ja geil, dann kann man sich ja auch noch aufnehmen. Und der hat aber sehr stark davon abgelehnt oder abgeraten, auch mit einem guten Grund, weil wir halt das erste Mal spielen und
der Linus ist verrückt, da
ein bisschen mehr auf dem Boden und erfahrener, genau, der weiß, man macht sich da verrückt. Für 4 Shows in Mexiko, wo du wahrscheinlich eh nicht alles hörst, wo die Soundsituation auch lange nicht so sind wie hier in Europa mit europäischem Standard. Und das halt einfach, man sich dann halt wirklich zu verrückt macht. Es macht Sinn, wenn du wirklich auf eine wichtige, extrem lange Tour gehst. Dann würde sowas auch durchaus Sinn ergeben, wenn du auch die Zeit vorher hast. Aber wenn du nur 3 Tage zum Proben hast, dann bringt dir das auch nichts, sich dann aufzunehmen und sich so verrückt zu machen. Ja. Wenn du wirklich irgendwie 2 Wochen als Band proben kannst vorher, dann macht das halt Sinn, um genau zu analysieren.
Du hast ja noch genug Zeit, irgendwas zu verbessern. Weil
das machst du dich ja nur verrückt. Genau, du hast noch genug Zeit, was zu verbessern. Aber mit 3 Tagen vorher, da bringt dir auch das nichts mehr. Nee.
Guti. Sehr schön. Das war doch eine gute Folge.
Sehr gut. Das war doch eine schöne Folge. Ja, super. Dann würde ich sagen, ich gebe den Zuhörern Bescheid, wenn es dann irgendwann mal wieder auf Tour geht. Vielleicht auch mal in Deutschland, wobei das echt schwieriger aussieht, weil irgendwie die Deutschen, die wollen lieber Sabaton hören oder so. Oder Powerwolf. Mal gucken. Ansonsten stehen bei dir jetzt noch Auftritte an?
Ja, wir haben jetzt im Sommer kommen so ein paar Geschichten.
Mit deinem Mars?
Genau, mit Mars-Projekt und mit MGP, mit der Coverband haben wir auch noch ein paar. Haben auch noch ein paar Sachen.
Also Mars-Projekt, da fällt mir gerade auf, da gab es doch mal in den 80ern so eine
80s
Shred-Band mit Tony McAlpine.
Ja, stimmt.
Die hieß Project Mars oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Geil. Ja, Mann, mach doch sowas. Ja, oder ist das Bruno Mars?
Genau, Bruno Mars.
Das spielt ja jetzt Matteo Mancuso, oder wie der heißt.
Matuso. Echt? Mancuso? Ja. Sicher? Oder Asato? Asato.
Geiler Typ. Ja. Was laber ich? Matteo Asato, der hat bei den Grammys gespielt. Ich
wollte gerade sagen, Mancuso ist wäre da aber sehr Fusion-lastig dann auch, ne? Auch tierisch natürlich, ne? Unfassbar.
Jetzt bin ich so voller Energie geladen, weil ich dir erzählen wollte, dass das die Grammys waren, wo
Dream Theater das erste gesehen. Mal den
Grammy gewonnen
heute haben. Morgen. Ich habe sofort an dich gedacht.
Ja, Mann, saugeil. Vor allem die Rede von ihm, von Petrucci, wie er dann sagt, der Song ist halt im 1980 und so. Versucht man da so auf den Fuß zu tapsen. Geil. Coolio. Alright. Also gut, dann, liebe Zuhörer, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Supporten von Let's Talk Guitar. Yes. Wir haben vorhin bei Spotify mal reingeschaut, waren sehr überrascht über die ganz vielen tollen 5-Sterne-Bewertungen.
Vielen Dank dafür. Das macht
uns echt mega, mega glücklich. Wir müssen nochmal iTunes checken. Aber genau, ich habe das gar nicht gesehen und Fabian meint so, boah, krass, schon 36. Das ist für uns, wir hätten gedacht, 2 Leute geben dann eine 5-Sterne-Bewertung oder so. Also an jeden, der da eine 5-Sterne-Bewertung gegeben hat, besten Dank, Daumen hoch. Und jeder, der es noch nicht gemacht hat, auf alle Fälle jetzt tun, bei iTunes, Spotify oder egal, wo ihr das gerade hört. Bald gibt es wieder ein paar schöne Folgen auf die Ohren. Wir reden wieder viel über Gitarre in der nächsten Zeit. Und ja, danke fürs Supporten. Danke, Fabian, fürs Podcasten. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören.
Danke dir. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.